Breitband Topic.
Das World Wide Web wird 25 Jahre alt. Also das, was die meisten von uns als Internet kennen. Aber das ist ja eigentlich nur so eine Art Benutzeroberfläche für die Kommunikationstechnologie Internet. Dieses WWW, das wäre ohne Breitband auch gar nicht so richtig vorstellbar. Und damit meine ich nicht nur die Sendung, sondern auch die Leitung.
Genau. Und in Deutschland denkt die Politik über einen Breitbandausbau mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde nach. Das ist eine Geschwindigkeit, die im Moment gerade mal in Großstädten verfügbar ist. Und selbst das sei zu wenig, meinen manche Kritiker.
Und trotzdem, das sind schon Luxusprobleme, mit denen wir uns rumschlagen. Zumindest, wenn man bedenkt, dass noch mindestens 5 Milliarden Menschen auf dieser Welt gar kein Internet haben, aber bald bekommen sollen. Denn große Firmen wie Facebook oder Google arbeiten schon an der Erschließung der Offline-Gebiete.
Und welche Motivationen dahinter stecken, was für Auswirkungen das für die Neu-Onliner haben könnte und ob es überhaupt ein Menschenrecht auf Netzzugang gibt, das besprechen wir gleich mit Dr. Sascha Friesike vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Vorher fasst aber Jochen Dreier für uns die Ausbaupläne für ein weltweites Netz zusammen.
Die größten Konkurrenten im Internet sprechen wie mit einer Zunge, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Den Anschluss der 5 bis 6 Milliarden Menschen auf der Welt ohne Zugang zum Netz. Sei es Mark Zuckerberg.
Wir nutzen es, um mit Freunden zu sprechen, aber sie würden es nutzen, um zu entscheiden, welche Regierung sie wollen. Sie würden zum ersten Mal Zugang zu Gesundheitsvorsorge bekommen und mit ausgewanderten Familienmitgliedern sprechen.
Oder Rich DeVol, Googles Chef für technische Architektur.
Viele wissen es gar nicht, aber der Großteil der Menschheit ist nicht mit dem Internet verbunden. Die Frage ist, wie können wir eine günstige, aber stabile Verbindung für diese 5 bis 6 Milliarden Menschen schaffen?
Selbst die Konzepte, mit denen die großen Internetunternehmen dies erreichen wollen, ähneln sich. Beispiel Google. Letztes Jahr stellte der Suchmaschinengigant sein Projekt Google Loon vor. Heliumgefüllte Ballons, die einen kleinen Kasten mit Sendern und Antennen mit sich tragen, sollen Datensignale in bisher netzfreie Gebiete der Erde übertragen. Der erste große und erfolgreiche Test fand im Juni 2013 in Neuseeland statt.
Die Ballons kommunizieren mit speziell dafür entwickelten Antennen am Boden. Diese Stationen funken die Ballons an und die Ballons kommunizieren untereinander.
In einem nächsten Test möchte Google über 300 dieser Ballons starten und damit das ganze Gebiet entlang des 40. Breitengrads abdecken. Die Ballons dafür sollen bereits gebaut sein. Facebook denkt ebenfalls darüber nach, über fliegende Sender Menschen in abgelegenen Regionen zu erreichen. Gerade erst wurde gemeldet, dass es Übernahmegespräche zwischen Facebook und dem Drohnenhersteller Titan Aerospace geben soll. Dieses Unternehmen hat eine solarbetriebene Drohne entwickelt, die bis zu 5 Jahre in der Luft bleiben soll, ohne ein einziges Mal zu landen. Sie könnten wie die Ballons damit günstig Datensignale über der Erde verteilen. Um das Vorhaben Internet für alle umzusetzen, hat Facebook außerdem mit seiner Initiative Internet.org einige der größten Technologiefirmen der Welt um sich geschart. Darunter Nokia, Samsung, Oprah und Ericsson. Alle auf dem freien Markt auch nicht gerade Best Friends. Wenn sich also große Konkurrenten zusammenfinden, dann steht schnell die Vermutung im Raum, dass dies nicht nur aus altruistischen Zwecken passiert.
Wenn jeder Zugang zum Netz und seinen Werkzeugen hätte, dann würde auch jeder davon profitieren.
Jeder wird profitieren. Aber eben besonders die, die die Telefone und Computer verkaufen, die, die die Werbung schalten und Kunden für kostenpflichtige Dienste sammeln. Alle großen Soft- und Hardwareunternehmen blicken schon seit einiger Zeit auf die Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Claims auf diesen Märkten werden längst abgesteckt, sei es über den Ausbau der Infrastruktur oder mit günstigen Einsteiger-Smartphones.
Microsoft investiert schon seit 20 Jahren in Afrika. Und wenn wir auf die nächsten 20 Jahre schauen, dann wollen wir unser wirtschaftliches Wachstum mit Initiativen verbinden, die bei der Entwicklung des Kontinents helfen.
Doch längst nicht jeder ist glücklich mit dieser Entwicklung. Die 5 Milliarden Menschen, die noch ohne Internet sind, würden so genau in das monopolisierte und überwachte Netz geboren, in dem wir uns mittlerweile befinden. Dabei war die Grundidee des Netzes doch vor allem, jedem freien Zugang zu Wissen zu ermöglichen und nicht möglichst hohe Profite. Der in New York ansässige Media Development Investment Fund hat deswegen das Projekt Outernet ins Leben gerufen. Mit kleinen Satelliten wollen sie schon Mitte 2015 das Outernet aufgebaut haben. Ein freies Internet für alle aus dem All. Vor allem aber für Menschen, die in Ländern mit Zensur leben. Die Grundidee klingt allerdings schöner, als die Umsetzung möglich ist. auch wenn sie nur sehr kostengünstige CubeSat-Satelliten nutzen wollen, wird es mehrere hundert Millionen Euro kosten, ein Netzwerk rund um die Erde aufzubauen. Außerdem haben die CubeSats keine Steuerung und verglühen irgendwann in der Atmosphäre. Es müsste also immer nachgelegt werden. Dazu kommt der Funkstandard. Das Outernet soll auf WLAN-Basis laufen und wird damit ein nur sehr schwaches Signal auf die Erde senden können. Um zusätzlich Kosten und Bandbreite zu sparen, wird das Outernet nur in eine Richtung funktionieren, also nur senden. Der Mensch am anderen Ende würde also nur ausgewählte Inhalte empfangen können. Darunter soll Wikipedia sein, Lernplattformen und freie Betriebssysteme für PCs. Erste Tests sollen noch dieses Jahr durchgeführt werden. Ob das Outernet wirklich bis nächstes Jahr in Betrieb genommen werden kann, bezweifeln viele. Und der Glaube daran, dass sich eine spendenfinanzierte Unternehmung sich wirklich gegen die Big Player der Industrie durchsetzen kann, setzt ebenfalls großen Optimismus voraus. Das Schicksal des Netzes für die bisher Netzlosen scheint also in den Händen von wenigen Großunternehmen zu liegen. Das liegt auch daran, weil die Politik nur sehr langsam den Netzausbau fördert. So ist die Gefahr groß, dass die Mehrzahl der Weltbevölkerung mit einem Netz aufwächst, das von Google, Facebook und Co. beherrscht wird.
Der Ausbau des Internets schreitet also voran, aber es ist alles andere als einfach und scheint auch gar nicht uneigennützig zu sein. Es ist außerdem unklar, was eigentlich passiert, wenn ganze Landstriche und Gesellschaften plötzlich online gehen.
Ja, und wir haben mit Dr. Sascha Friesecke über den Netzausbau in den Entwicklungsregionen gesprochen. Er beschäftigt sich am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft mit internetbasierter Innovation.
Zuerst wollten wir von ihm wissen, warum Politik und Wirtschaft die Wichtigkeit des Netzausbaus so unterschiedlich bewerten. Weil während die Wirtschaft scheinbar nichts unversucht lässt, um endlich alles online zu bringen, scheint die Politik nicht vorrangig an diesem Thema interessiert zu sein.
Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass Internet wahrscheinlich nicht der wichtigste Zugang ist, den man Menschen geben muss. Und das heißt, wenn man etwas wie Entwicklungshilfe macht, dann glaube ich, stehen Punkte wie Schreiben, Lesen und der Zugang zu Trinkwasser bei der Politik begründeterweise noch ein bisschen höher als der Zugang zu Internet. Gleichzeitig, glaube ich, wäre es ein bisschen vermessen, wenn die deutsche Politik sagen würde, sie kümmert sich darum, dass die komplette dritte Welt ans Breitbandinternet angeschlossen ist, wenn wir in Deutschland noch ganze Landstriche haben, die darüber nicht verfügen. Von daher ist das, glaube ich, deswegen auch ganz gut, sich da nicht so einzumischen.
Vom Breitbandinternet ist man ja gerade in den Offline-Ländern sozusagen noch weit entfernt. Was da eher schon ist, sind Angebote wie Facebook Zero oder die Google Free Zone. Also dass man Geräte bekommt, wo Internet drauf ist, aber das wird gar nicht so wahrgenommen, sondern dann ist halt ein Angebot drauf, das kann man kostenlos nutzen. Ist das vergleichbar mit der frühen Internetentwicklung bei uns, wo es sozusagen Walled Garden, also eingeschränkte Bereiche gab wie AOL, die dann sozusagen ein Netz im Netz nochmal hatten?
Wahrscheinlich in gewisser Weise. Also es ist ja quasi so ein Internet, wo man nicht so richtig weiß, was man da tun soll. Also es ist dann kein Internet, sondern einfach nur irgendwie Netz. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen damit vergleichbar und möglicherweise ist einfacher, das so umzusetzen. Also was ich halt sehe, was immer irgendwo funktioniert, ist sowas wie Twitter, weil halt extrem wenig Daten über die Leitung fließen müssen, um irgendwie teilzunehmen. Und das ist auch was man hier irgendwie, was ich in Edgeland oder sowas benutzen kann. Und ich glaube, in eine ähnliche Richtung zielen solche Angebote, weil man eben, also überhaupt erstmal eine Verbindung zu haben und sagen wir mal Text lesen zu können, ist eine kleinere Hürde, als zu sagen, wir machen mal das komplette Internet über Breitband auf.
Glauben Sie also, dass das Internet für die 5 Milliarden Offliner, wenn man sie denn reinbekäme, ein anderes wäre, als wir es kennen? Anders segmentiert oder vielleicht anders strukturiert?
Ich hoffe das nicht. Ich hoffe, dass wenn Leute irgendwie Zugang zu Internet bekommen, sie auch das ganze Internet sehen dürfen und nicht irgendwie einen zensierten Teil, der nur das zeigt, was irgendjemand ihnen erlaubt. Ich glaube, gerade die Möglichkeit, dass man das Internet nutzen kann, um sich über wirklich alles, was einen interessiert, zu informieren und eben auch kritische Stimmen über alles zu hören, ist ganz, ganz wichtig dafür, dass Internet zur Informiertheit, wenn man so will, einer Gesellschaft beiträgt. Wenn man genau das wegnimmt und sagt, aber bei euch gibt es nur Facebook, dann, glaube ich, hat man so ein bisschen den Sinn von dem Ganzen verfehlt.
Ja, ich meine nicht nur Zensur, ich meine auch technisch, ja, dass man so bestimmte Dienste halt nur geliefert bekommt.
Das kann ja quasi einer Zensur gleichkommen, wenn ich nur Facebook benutzen kann. Das ist dann vielleicht keine politische Zensur, die sagt, bestimmten Content, finde ich, sollen die Leute nicht lesen, sondern es ist halt eine faktische Zensur darüber, dass sie eben keinen Zugang beispielsweise zu einer Wikipedia haben.
Warum sind denn aber solche Unternehmen daran interessiert, diese Dienste gerade vorwärts zu bringen? Also was ist deren wirtschaftlicher Anreiz oder welcher Anreiz auch immer?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da in erster Linie ein wirtschaftlicher Anreiz dahinter steckt. Also ich glaube, gerade wenn ich so bei Facebook und mit dem Mark Zuckerberg sehe, was der so tut, glaube ich, dass eine ganze, und da muss man so ein bisschen amerikanische Kultur für verstehen, ich glaube, dass eine ganze Menge, was ihn treibt, so ein philanthropisches Interesse irgendwo ist. Also wenn ich mich richtig entsinne, dann hat er auch irgendwie mit Warren Buffett zusammen so ein Abkommen, Vertrag, wie auch immer man das nennen will, dass sie einen Großteil ihres Einkommens, das sie im Leben erwirtschaftet haben, nicht vererben wollen, sondern für karitative Zwecke ausgeben wollen. Ich glaube, wenn man in der Position ist wie er, wo man im jungen Alter so viel erreicht hat, dann guckt man so ein bisschen, was ist das nächste große Ding, was ich tun kann. Und ich glaube, jetzt noch mehr Leuten, mit noch mehr Nutzern sehr viel Geld zu verdienen, würde wahrscheinlich für ihn in seinem Gefühl nicht mehr so wahnsinnig viel ändern. Aber die Möglichkeit zu haben, irgendwie Informationen an einen gewaltigen Teil der Erde zu bringen, der die bis jetzt noch nicht hat, glaube ich, kann schon ein Treiber sein, der ihn irgendwie dazu bewegt, was zu tun, was nicht unbedingt heißt, dass es morgen unbedingt monetär sich bei ihm auszahlen muss.
Es wird ja immer wieder die These formuliert, dass das Internet ein Innovationsmotor sei, gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer. Ist das Netz tatsächlich so ein Heilsbringer, sage ich mal in Anführung, für Wirtschaft und Demokratie?
Ich glaube, alleine nicht. Also nur irgendwo Netz hinzulegen und davon auszugehen, dass deswegen Innovation passiert oder deswegen Demokratie passiert, funktioniert in meinen Augen nicht. Aber ich glaube, es ist heutzutage ein ganz wichtiges Element darin, eben wieder die Debatte, worüber wir gesprochen hatten, mit der Information, der Zugang zu Informationen. Und Innovation ist in aller Regel eine Weiterentwicklung von bereits bestehenden Ideen. Es gibt kaum Innovationen, die wirklich bei Null anfangen und sagen, hier auf der Wiese entwickeln wir jetzt das Rad neu. Sondern man hat bestehendes Wissen und wendet das für einen eigenen Anwendungsbereich beispielsweise an. Und auf dieses Wissen zuzugreifen, macht eben das Internet unglaublich viel leichter. Also wir müssen uns nur über Dinge wie Patente unterhalten. Ich kann von überall mit meinem Smartphone Patentdatenbanken anschauen, Patente runterladen, zu schauen, was ist bereits erfunden, wie funktioniert das, wie kann ich das vielleicht für meinen Zweck verändern. Und wenn ich das nicht habe, muss ich halt irgendwie erstmal ein Buch finden, wo das tatsächlich dran abgedruckt ist. Das heißt, Internet, zwangsläufige Grundlage für Innovation, nein, aber in jedem Fall ein Beschleuniger.
Und wenn man das betrachtet, fragt man sich natürlich, welchen Stellenwert muss dem Netzausbau eingeräumt werden? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, die Politik achtet natürlich mehr auf grundlegende, wichtige Dinge für Menschen. Aber kann man dann sagen, okay, wir machen das Internet, wenn der Rest alles funktioniert? Oder muss man da schon sagen, das ist auch schon eine wichtige Sache, die muss man gleich mitmachen?
Ja, das ist immer, glaube ich, immer eine Frage, was man sich genau jetzt anguckt. Also ich glaube, Internet zu benutzen, wenn die Leute nicht lesen und schreiben können, ist sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist Internet eine unglaubliche Möglichkeit, gerade für die Bildung und Ausbildung von Menschen. Das heißt, zu sagen, wir bringen denen erstmal Schreiben bei und danach bringen wir das Netz, wäre vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, wenn man sagen kann, möglicherweise lernt man Schreiben und Lesen schon mit dem Netz. Deswegen glaube ich, sowas wie eine Checkliste, wo man sagen kann, 1, 2, 3, 4 und dann baut man Internet, ist sehr, sehr schwierig umzusetzen und funktioniert so nicht so einfach.
Sollte man Ihrer Meinung nach ein breitbandiges Internet als ein Menschenrecht formulieren? Wie realistisch wäre das? Oder ist so eine Forderung nur ein Feigenblatt zum Beispiel für Unternehmen, um einfach Geschäfte machen zu können?
Es gibt ein BGH-Urteil von, ich glaube, 2013 dazu, dass der Zugang zu Internet von zentraler Bedeutung für den privaten Menschen ist und dass es deswegen auch im Hartz-IV-Satz drin sein muss. Und ich glaube, heute ist es irgendwie so mit 2,30 Euro oder so im Hartz-IV-Satz einbudgetiert, was halt in keinerlei Verhältnis dazu steht, was tatsächlicher Zugang zu Internet kosten würde. Das heißt, bevor wir irgendwo hinschreiben, dass Internet ein Grundrecht sein sollte, sollten wir erstmal dafür sorgen, dass Leute hier auch irgendwie Zugang zu Internet haben. Nichtsdestotrotz bin ich absolut davon überzeugt, dass, wenn wir das Internet jetzt nicht kaputt machen, dass das irgendwann kommen wird.
Aber welche Form musste so ein Grundrecht beinhalten? Also jetzt egal wo, ist es dann wirklich Breitband-Internet oder reicht es sozusagen eine kleine schmalbandige Anwendung? Also wo würden Sie das verorten? Oder andersrum, was ist denn eigentlich funktionierendes Internet heutzutage?
Also die erste Frage kann ich ziemlich deutlich beantworten. Ich glaube, ohne breitbandiges Internet hat man ein ernsthaftes Problem. Also ich glaube, dass der Nutzen, den Internet stiftet, in gewisser Weise so eine Stufenfunktion ist, die halt erst, wenn es breitbandig wird, wirklich eine Funktion erfüllen kann. Vorher, wenn man, sagen wir mal, Internet hat, wie wir das irgendwie Mitte der 90er hatten, dass man wahnsinnig lange warten muss, bis eine einzelne Seite sich lädt, dann kann das sinnvoll sein, um ab und zu mal eine Kleinigkeit nachzuschlagen, aber es funktioniert nicht wirklich in der Kommunikation, wie andere Leute das nutzen. Wie viel Internet wichtig ist, unglaublich schwierig zu beantworten. Grundsätzlich würde ich sagen, immer je mehr, desto besser. Und dass wir, also schon wir sind hier irgendwo leider viel zu langsam angeschlossen in unseren Ländern, als dass es sein könnte, wenn wir irgendwie nach Skandinavien oder nach Japan schauen, dann läuft dort Internet deutlich schneller als hier. Und in Deutschland funktioniert es eigentlich auch nur in größeren Metropolen. Grundsätzlich würde ich jetzt da keine Zahl ranhängen, aber ich persönlich hätte gerne irgendwie Fiberglas bis in die Wohnung.
Was passiert eigentlich, wenn tatsächlich die Menschen weltweit alle online sein könnten? Würde sich dadurch etwas grundlegend ändern?
Ich denke, für die, die dann online kommen, schon, weil ich glaube, heutzutage Dinge, die nicht online passieren, passieren in der Wahrnehmung vieler überhaupt nicht. Und überhaupt die Möglichkeit zu haben, quasi teilzunehmen, bedeutet damit auch, das ist das Gleiche wie eben, sagen wir mal, vor 500 Jahren die Möglichkeit oder 300 Jahren die Möglichkeit zu schreiben. Dinge, die nicht publiziert wurden, sind halt quasi in unserem kollektiven geschichtlichen Interesse einfach nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, was Ähnliches wird passieren mit dem Internet. Dinge, die man nicht über das Internet nach außen tragen kann, die werden halt einfach in gewisser Weise nicht wahrgenommen werden können. Das heißt, für die Leute, die dann Zugang zu Internet haben, bedeutet das gleichzeitig, dass sie eine stärkere Stimme in der Welt haben oder überhaupt eine.
Das breitbandige Internet als Werkzeug gesellschaftlicher Teilhabe muss freien Zugang bieten, weltweit ausgebaut werden und wird über kurz oder lang zum Menschenrecht, sagt Dr. Sascha Friesecke vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.